Heute Nachmittag steht das Buch des Propheten Haggai vor uns. Bald sind wir jetzt durch mit allen kleinen Propheten, mit allen 12 kleinen Propheten. Es fehlt dann noch Zacharia und schließlich noch Malachi. Haggai, Zacharia und Malachi gehören zu den Prophetenbüchern aus der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Dadurch bilden diese drei eine eigene Gruppe innerhalb der 12 kleinen Propheten. Der Zeitpunkt der Entstehung des Buches fällt in die Ereignisse hinein, die uns im Buch Esra beschrieben werden. Ich lese ganz kurz aus Esra 1. Da haben wir den Abschluss der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Und im ersten Jahre Kores des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, da erweckte der Herr den Geist Kores des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber, mit Gold und mit Habe und mit Vieh. Nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin. Und die Priester und die Leviten, an jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Das erste Jahr Kores markiert die Zeit, in der die Perser und Meder das babylonische Weltreich erobert haben. Damit kam die babylonische Gefangenschaft der Juden zum Ende. Dieser persische König Kores, oder in der Geschichte sagt man eher Kyros, er hat den Juden die Erlaubnis gegeben, wieder zurückzukehren ins Land der Väter, um dort den Salomonischen Tempel wieder aufzubauen, um den zweiten Tempel zu bauen. Also er hat als Perser die Juden total unterstützt. Die weiteren Abschnitte im Buch Esra zeigen, es kehrten über 40.000 Männer zurück. Nimmt man die Kinder, die Frauen und die Kinder mit dazu, da muss man sagen, da kehrten etwa 200.000 Juden damals aus Babylonien, dem heutigen Irak, zurück ins Land der Vorväter. Persien war also so günstig gesonnen den Juden gegenüber. Und wenn man das mit heute vergleicht, wo Persien, der Iran, zu den Erzfeinden Israels gehört, ist das schon ein eindrücklicher Gegensatz. Aber wir sehen, Gott hatte den Geist von Kyros erweckt und hatte auch die Juden erweckt, damit sie den Wunsch hätten, wieder zurückzukehren nach Jerusalem, um dort das Haus Gottes zu bauen. Salomo hatte ja viele Jahrhunderte zuvor den ersten Tempel gebaut aus Stein. Er sollte die transportable Stiftshütte seit dem Auszug aus Ägypten ablösen. Nach 5. Mose 12, 13 bis 14 durfte Israel nur einen Tempel haben. Dieser eine Tempel war ein Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Die Heiden, die haben viele Götter und darum auch viele Tempel. Aber Israel sollte mit diesem Tempel in Jerusalem ein Zeugnis setzen unter den heidnischen Völkern, in deren Mitte sie wohnten, dass es eben nur einen wahren Gott gibt. Nun, die Juden waren abgefallen in der Zeit nach Salomo von dem wahren Gott. Und darum ließ Gott eben auch den Tempel in Jerusalem, den Salomo-Tempel, zerstören. Auch die Stadt Jerusalem zerstören. Und die Juden mussten nach Babylon gehen, Diese Katastrophe, dieser Untergang hat aber eben Zehntausende dazu geführt, dass sie innerlich eine Umkehr erlebten. Und dann nach diesen Jahren der Gefangenschaft in Babylon bereit waren, wieder zurückzukehren und ganz von vorne zu beginnen. Um dieses eine Zeugnis, oder dieses Zeugnis für den einen wahren Gott wieder aufzurichten. Dieser Heimkehredikt, dieses Heimkehredikt von Kyros, Kores, fällt in das Jahr 539-538 vor Christus. Esra 1,1. Und dann sehen wir, in der Folge kamen die Juden nach Jerusalem, bevor sie irgend Häuser bauten. Das erste war, sie bauten den Altar wieder auf. Esra 3, Vers 3. Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Das erste war der Bau des Altars. Und die stellvertretenden Opfer wurden wieder eingeführt. Noch bevor das Tempelhaus gebaut wurde, kam der Altar. So konnte der Opferdienst wieder beginnen, auch ohne Tempelhaus. Erst im nächsten Jahr wird dann der Grund gelegt, das entspricht etwa 536 vor Christus, Esra 3, Vers 8. Im zweiten Jahr ihres Kommens zum Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die Leviten von 20 Jahren an und darüber, um Aufsicht zu führen über das Werk des Hauses des Herrn. Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihre Kleidung hintreten. Und so weiter. Also der Altar. Dann im zweiten Jahr wurde das eigentliche Tempelhaus wieder aufgebaut. Übrigens, in Kapitel 3, Vers 3 wird gesagt, sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Das heißt, genau auf den gleichen Quadratmetern oder Quadratellen, wo der Altar des Salomonischen Tempels stand, da wurde auch der Altar des zweiten Tempels gebaut. Und auch das Tempelhaus selbst wurde ausdrücklich auf der Spur des Alten aufgebaut. Ich zitiere dazu nur Esra 5, Vers 15. Da sagt der persische König Darius: Nimm diese Geräte in deinem Brief. Da zitiert er, was Kyros einst gesagt hatte als Auftrag für die Juden: Nimm diese Geräte, ziehe hin, lege sie nieder in dem Tempel, der zu Jerusalem ist, und das Haus Gottes werde wieder aufgerichtet an seiner früheren Stätte. Hier ist ja der hebräische Text. Ist der Urtext nicht hebräisch, sondern aramäisch. Und das Wort bedeutet eben auf der Spur des Alten. Wir haben das auch dann in Kapitel 6, Vers 7. Lass die Arbeit geschehen an diesem Haus Gottes. Der Landpfleger der Juden und die Ältesten der Juden mögen dieses Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Das ist aramäisch Atar. Und das meint sogar eine Fußspur. Also auf der Fußspur des Alten. Und so haben die genau auf den Grundmauern des Salomonischen Tempels, auf den Steinen, die noch übrig waren, haben sie den neuen Tempel exakt an der gleichen Stelle aufgebaut. Darum ist es auch heute sehr wichtig, wenn man in Israel darüber nachdenkt, dass ein dritter Tempel gebaut werden soll, will man den nicht irgendwo auf dem Tempelplatz bauen, sondern exakt an der gleichen Stelle, wo der alte stand. Aber das war lange Zeit nicht mehr eindeutig klar, wo das war. Und erst seit den 1990er Jahren hat ein Architekt-Archäologe, Lane Rittmeier, anhand der archäologischen Überreste so eindeutig und unwiderlegbar bewiesen, wo das war. Sodass man heute ganz genau weiß, exakt an welcher an welchem Standpunkt der Altar stand, wo das eigentliche Tempelhaus, alles. Erst jetzt wäre das theoretisch wieder möglich, dass der Tempel auf der Spur des Alten wieder gebaut werden könnte. Das ist noch wichtig aus dem Grund, weil im Jahr 70 wurde der zweite Tempel durch die Römer zerstört. Aber dann im zweiten Jahrhundert hat Kaiser Hadrian den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft den Tempel wieder bauen. Das hat eine riesige Euphorie gebracht, aber schließlich wurde Kaiser Hadrian durch die Samariter, so wie das überliefert, umgestimmt. Die haben eine Delegation zu ihm geschickt und gesagt, wenn die den Tempel bauen, werden die wieder rebellieren. Er sagte, ich habe es versprochen. Sag ihnen, sie sollen den Tempel ein paar Ellen verschoben aufbauen. Und dann hat das jüdische Volk den Tempelbau selber begraben. Und sie blieben tempellos bis in die heutige Zeit. Also es zeigt, wie wichtig es ist, auf der Spur des Alten zu bauen. Und der zweite Tempel wurde ganz genau, der Altar an seiner Stätte, das Tempelhaus auf der Spur des Alten gebaut. Ja, also in dieser Zeit sind wir in Esra. Aber wenn man dann Esra 4 liest, sieht man, dass die nichtjüdischen Menschen, die sich da im Land Israel angesiedelt hatten in der Zwischenzeit, die wurden zu Feinden der Juden. Und die wollten um jeden Preis verhindern, dass die Juden diesen zweiten Tempel fertig bauen könnten. Und da haben sie Intrigen gestartet und haben versucht, Persien, die persische Führung dazu zu bringen, den Juden eben diese Erlaubnis, die Kores, Kyros gegeben hatte, wieder zu entziehen. Und das hatte schließlich Erfolg, denn in Esra 4, Vers 23 bis 24 lesen wir, wie dann König Adasasta den Juden mitteilte, sie dürfen den Tempel nicht mehr bauen. Und so kamen dann diese nichtjüdischen Menschen aus dem Land Israel und haben die Juden mit Gewalt verhindert, dass sie den Tempel nicht fertig bauen könnten. So gab es also im Jahr 522 einen Baustopp. Übrigens, in den meisten Bibelkommentaren gibt es da einen chronologischen Knacks. Und zwar, weil sie nicht sehen, dieser Artasasta, der das verhindert, dass der Tempel weiter gebaut wird, diese Artasasta darf nicht verwechselt werden mit einem anderen Artasasta in Nehemia 2. Dieser Artasasta in Esra 4, der ist in der Geschichte bekannt als Pseudosmerdis. Dieser Pseudosmerdis hat sich an die Macht geputscht und hat nur für ein paar Monate regiert über Persien. Und der wird hier Artasasta genannt. Und dieser König hat in den wenigen Monaten, als er regiert hat, 522, hat er den Juden eben die Erlaubnis zum Weiterbau entzogen. Das war eine ganz schlimme Zeit. Jetzt durfte man ja nicht mehr bauen. Aber da hat Gott dann die Propheten Sacharja und Haggai berufen, um die Juden zu ermutigen, sie sollen trotzdem bauen. Trotz dem staatlichen Verbot. Ich lese jetzt aus Esra 4, Vers 23. Hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Artasasta, das ist eben dieser Pseudosmerdis, vor Rechum und Shimshai, dem Schreiber, und ihren Genossen gelesen war, gingen sie eilends nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Also auf diesen Usurpator, so nennt man einen unrechtlichen Herrscher, Artasasta, dann kam Darius der Perser und auch unter seiner Regierung bis ins zweite Jahr bauten die Juden nicht mehr den Tempel. Aber jetzt lese ich weiter. Esra 5, Vers 1. Und Haggai, der Prophet, und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, welche sie unterstützten. Also in dieser Zeit, wo man nicht mehr bauen durfte, beginnt Haggai und Zacharja zu prophezeien. Und sie ermutigen die Juden, ihr müsst hier zivilen Ungehorsam leisten. Ihr müsst den Tempel bauen. Die ersten, die bauen, sind Zerubabel. Zerubabel war der Führer der Juden seit der Heimkehr aus Babylon. Dieser Zerubabel ist interessant. Er war nämlich ein Nachkomme von dem letzten judäischen König aus der direkten Linie von David. Der letzte König aus der direkten Linie, das war Jojakin. Und später kam dann noch sein Onkel Zedekia. Und dann wurde Jerusalem zerstört. Aber der letzte rechtliche König war Jojakin. Der hatte einen Sohn, der hieß Shealtiel. Und dieser Shealtiel kam natürlich in die babylonische Gefangenschaft. Und da hatte er einen Sohn, Zerubabel. Das heißt, Same aus Babylon. Zerubabel. Also dieses Kind wurde in der babylonischen Gefangenschaft geboren. Aber als sie dann zurückkehrten, war dieser Zerubabel aus der königlichen Linie über David, Salomo, Jojakin, Shealtiel, das war dann der Führer der Juden. Nicht mehr als König, das Königtum war vorüber, aber als politischer Führer. Und dieser Zerubabel hört also als erster auf Haggai und Zacharia und er beginnt wieder zu bauen. Und der zweite, die zweite Schlüsselfigur ist Jeschua, der Sohn Jozadaks. Das war der erste hohe Priester des zweiten Tempels. Und diese beiden Führer, man kann sagen der politische Führer und der priesterliche, geistliche Führer, beide gehen mit dem Beispiel voran und bauen an dem Haus Gottes weiter. Das also 2 Jahre lang. So da stand, ohne dass weiter daran gebaut wurde. Jeschua ist auch interessant. Sein Geschlechtsregister kennen wir auch aus der Bibel. Er geht zurück auf den Priester Zadok. Zadok, das war der erste hohe Priester im Tempel Salomos. Alle hohen Priester im ersten Tempel, das waren Zadokiden. Und eben auch am Anfang im zweiten Tempel, dieser Jeschua war ein Zadokide. Gott hat alle anderen hohen Priester verworfen und hat gesagt, nur noch von Zadok sollen hohe Priester sein im Tempel. Und so war also dieser Jeschua ein legaler Priester. Aber ich erwähne das aus dem Grund, im 2. Jahrhundert, in der Zeit der Makkabäer, wurde der letzte zadokidische Hohepriester wurde weggejagt. Und als die makkabäische Bewegung schon eben zerfiel, da hat ein Makkabäer, der Priester war, aber nicht aus dieser Linie, der hat das Hohepriestertum an sich gerissen. Und von dort an waren alle oder praktisch alle hohe Priester waren illegal. Das geht also weiter bis auf Kaiaphas, der hohe Priester zur Zeit Jesu. Das war kein Zadokide. Der war eigentlich illegal. Und dieser illegale hohe Priester hat den Herrn Jesus zum Tod verurteilt im Tempel. Also das muss man sich so klar vor Augen halten. Aber dieser Jeschua, das war ein Zadokide, ein treuer Priester, auch nach Gottes Plan. Ja, jetzt haben wir so die Zeitgeschichte vor Augen und eben dieses zweite Jahr von Darius, da wird plötzlich wieder gebaut und interessant, sie bauen und das Volk, werden wir gleich sehen, fing dann auch wieder an zu bauen, ermutigt durch das Beispiel und dann gibt es wieder eine Korrespondenz mit dem König in Persien. Und die nehmen das auf und sagen, ja, wir wollen das untersuchen, ob das wirklich illegal ist, was die Juden machen. Und dann haben sie in einem Archiv in Persien, haben sie gefunden, diesen Erlass von Kores. Und dann hat Darius gesagt, ja, Kores hat ja das ganz klar erlaubt. Und er hat gesagt, der Tempel soll wieder aufgebaut werden auf der Spur des Alten, also ihr dürft. Und so bekamen sie offiziell die Erlaubnis und konnten schließlich in kürzester Zeit den Tempel vollenden, im Jahr 516 vor Christus. Ich lese noch Esra 6, wo man diese Vollendung sieht. Esra 6, Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehle Kores und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde beendet bis zum dritten Tag des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Also von 520 bis 516 bringen sie den zweiten Tempel zum Abschluss und dann wird ein großes Fest in Jerusalem gefeiert. Jetzt sehen wir, also Haggai zusammen mit Zacharia hatte eine ganz gewaltige Bedeutung, damit es zur Vollendung des zweiten Tempels kam in Jerusalem. Man kann das Buch Haggai so zusammenfassen. Das Volk hatte nach der babylonischen Gefangenschaft begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Schwere politische Spannungen führten zu einem Baustopp. Die damit verbundene allgemeine Frustration hatte schwere Prioritätenverschiebungen zur Folge. Persönlicher Komfort ging der Sache des Herrn vor. Haggai bewegte das Volk zur Umkehr und motivierte es zur Liebe und Hingabe an den Herrn. Diese Hingabe äußerte sich in der aktiven Arbeit im Tempelbau. Wir werden gleich sehen, wenn wir Haggai 1 lesen. Haggai sagt, wieso baut ihr euch schöne Häuser, während der Tempel einfach so brach liegt? Da hätten die Juden sagen können, ja, das machen wir, weil wir dürfen ja gar nicht am Tempel bauen. Aber er sagt, euch sind eure Häuser wichtiger als das Haus Gottes. Sonst würdet ihr bauen. Und es hat sich ja gezeigt, als dann Zerubabel und Jeschua bauten, trotz des Verbotes, gelang es trotzdem. Gott hat dann das so eingerichtet, dass sie trotzdem bauen konnten. Aber interessant, sie mussten zuerst gehorsam sein und der Sache Gottes den ersten Platz geben, die erste Priorität geben, vor ihren persönlichen Belangen, vor ihren eigenen Häusern. Und jetzt wird klar, warum man eben sagen kann, das Thema des Propheten Haggai ist, in einem Satz gesagt, der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Merken wir auch, wie das eigentlich sehr gut passt zu dem Thema der Sendschreiben. Im Sendschreiben an Ephesus wirft der Herr dieser Gemeinde, die zwar treu eben in vielen Dingen noch klar steht, aber er sagt, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, die dem Herrn im Leben, im Herzen den ersten Platz gibt. Das ist Gottes Wille. Der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Dazu ein Vers aus Kolosser 1, Vers 18. Das kann man so als Überschrift über Haggai setzen. Da steht von Jesus Christus ganz am Schluss des Verses, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Das ist Gottes Wille, dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Und wir können auch Matthäus 6, Vers 33 als Titel nehmen, wo der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es geht im Zusammenhang um allgemeine Sorgen, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen. Das sind nicht Dinge, die keine Bedeutung haben. Aber der Herr Jesus sagt, das soll unser Denken nicht erfüllen, sondern an erster Stelle muss stehen Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Also seine Gerechtigkeit und seiner Gerechtigkeit, das bedeutet die Gerechtigkeit von Gott. Der sollen wir zuerst nachstreben. Und darum kam der Tempelbau Gottes zuerst vor dem Bau von persönlichen eigenen Häusern. Der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz. Das sehen wir auch im Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung 2. Der Herr sagt, du hast deine erste Liebe verlassen, tue nun Buße. Wenn aber nicht, so werde ich deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken. Die Gemeinde sollte ein siebenarmiger Leuchter sein, der für Gott Licht verbreitet. Aber wenn die Gemeinde nicht zurückkehrt zur ersten Liebe, dann will Gott diesen Leuchter wegschieben und nicht mehr brauchen als Zeugnis. Das zeigt, also es gibt keine Alternative zum ersten Platz des Herrn in unserem Leben. Der zweite Platz ist nicht akzeptiert. So, jetzt lesen wir den Text von Haggai. Auf Seite 2 schlagen wir auf. Da habe ich den Propheten Haggai übersetzt. Und zwar so wörtlich wie möglich, noch wörtlicher als die alte Elberfelder. Und ich habe auch darauf geachtet, weil der größte Teil poetisch ist, also in Verszeilen geschrieben ist, habe ich das so ausgedruckt, dass man jede poetische Verszeile für sich sieht auf dem Blatt. Das hilft effektiv, um die hebräische Poesie besser zu erfassen. Haggai 1, Vers 1, das ist gewissermaßen die Titelüberschrift. Im Jahr 2 von Darius dem König, im 6. Monat, am Tag 1 des Monats, geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Jehoshua, dem Sohn Jehozadaks, dem Hohenpriester, in dem er sprach. Also hier wird das Buch gerade datiert, Jahr 2 von Darius, das ist das Jahr 520 vor Christus. Und die erste Offenbarung kam also am ersten Tag des 6. Monats. Die Botschaft richtete sich ganz speziell an die beiden Führer, Zerubabel. Übrigens, ich habe hier Zerubabel mit Z geschrieben. Im Hebräischen spricht dieses Z wie dem französischen Z. Also das stimmhafte Z, wie Zero. Ja? Zerubabel. Spross aus Motosame aus Babel. Und zu Jehoshua. Das ist die Langform von Jeshua. Ja, in Esra hatten wir die Kurzform Jeshua. Hier Jehoshua. Das ist der hohe Priester, der erste hohe Priester im zweiten Tempel. Und jetzt kommt der erste Teil im Buch, den ich überschrieben habe. Ermahnung zur Arbeit am Haus Gottes. 1 Vers 2 bis 11. So spricht der Ewige, der Heerscharen, indem er spricht, dieses Volk, sie sagen, nicht ist es die Zeit des Kommens, die Zeit des Hauses des Ewigen, dass es gebaut werde. Da geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, indem er sprach. Und jetzt kommt es poetisch. Ja? Also das, was das Volk sagt, das ist nicht poetisch. Und jetzt spricht Gott, und das ist Poesie. Ist es die Zeit für euch, um zu wohnen in euren getäfelten Häusern, während dieses Haus wüst dasteht? Und nun, so spricht der Ewige der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingesammelt. Ihr habt gegessen, aber nicht bis zur Sättigung. Ihr habt getrunken, aber nicht bis zum Vollsein. Ihr habt euch gekleidet, aber nicht zum Warmwerden für sich. Und der Lohnarbeiter hat Lohnarbeit geleistet für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Ewige der Heerscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt auf die Hügel und bringt Holz herbei und baut das Haus, damit ich an ihm Wohlgefallen finde, und so werde ich verherrlicht werden, spricht der Ewige. Ihr habt euch zu vielem zugewandt, und siehe, es ist zu wenigem geworden. Weswegen? Spruch des Ewigen der Heerscharen. Wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht, während ihr läuft, ein jeder für sein Haus. Darum hat der Himmel zurückgehalten den Tau und die Erde ihren Ertrag. Ja, ich habe eine Dürre herbeigerufen über das Land und über die Hügel und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über den Menschen und über das Vieh und über alle Mühe der Handflächen. Man merkt, es ist also sehr wörtlich. Aber, ich denke, man versteht es trotzdem. Und gerade die Verszeilen machen vieles klar. Also, das Erste, was Gott sagt, er zitiert das Volk. Sie sagen, es ist jetzt nicht die Zeit, dass man den Tempel bauen kann. Ja, warum? Ja, weil die persischen Könige haben es verboten. Aber, das bedeutet jetzt nicht, aus Gottes Sicht, dass man dann nicht bauen sollte. Es war ja Gottes Befehl, den Tempel zu bauen. Und dieser Befehl wurde schon gegeben durch Mose in 2. Mose 25, nach dem Auszug aus Ägypten, haben wir das Gebot zum Tempelbau. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Und in der Folge hatten die Israeliten, damals nach dem Auszug aus Ägypten, die Stiftshütte gebaut. Aber dieses Gebot hier hat sich nicht beschränkt auf die Stiftshütte. Es ist ein allgemein gültiges Gebot, das so lange gilt, wie auch das Gesetz gilt. Und so galt dieses Gebot auch später zum Bau des Salomonischen Tempels. Und weil dieses Gebot ja nie aufgehoben wurde, galt es eben auch zur Zeit, als sie zurückkamen aus Babylon. Ihr sollt mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Also das Gebot war da, aber das Volk hat gesagt, ja, wir können es nicht umsetzen, weil die politischen Umstände erlauben es nicht. Aber wir sehen, Gott akzeptiert das Argument nicht. Er macht vielmehr den Vorwurf, ihr baut für euch Häuser, aber das Haus Gottes, das interessiert euch nicht. Aber interessant ist, sobald das Volk gehorsam ist und den Tempel baut, macht Gott die Türe auf, dass sie es auch wirklich tun können. Und so sehen wir hier einen Grundsatz. Gott will zuerst den Gehorsam von unserer Seite. Und wenn er da ist, die Bereitschaft, dann macht Gott plötzlich Türen auf, die wir gar nicht gesehen hatten. Dieses Grundprinzip sehen wir auch in der Geschichte von Daniel. Daniel kommt nach Babylon. Und es ist ihm klar, er muss, weil er eine Ausbildung am königlichen Hof machen muss, muss er diese unreinen Speisen und auch das Götzenopferfleisch, das dort serviert wurde, essen. Aber in Daniel 1, Vers 8 steht, Daniel nahm in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen mit dieser Speise. Und dann hat er einen Vorstoß gemacht, und hat gefragt, ja, könnt ihr nicht eine Ausnahmeregelung haben und so weiter. Und dann steht, der Herr gab Daniel Gnade. Und der Weg wird geöffnet, dass Daniel nur noch Gemüse essen muss. Und so also herumkommt um das Götzenopferfleisch und auch um den Wein, den man auch für die Trankopfer für die Götter verwendete. Aber es ist nicht so, Daniel ist nicht nach Babylon gekommen und hat sich gesagt, ja, wenn Gott wirklich will, dass ich kein Götzenopfer esse, dann wird er schon irgendwie das machen, dass ich da herumkomme. Das ging nicht so. Er musste die Initiative nehmen, ich will das nicht tun. Und dann gab Gott die Gelegenheit, dass er es auch nicht tun musste. Und hier haben wir das Gleiche. Sie dürfen nicht bauen, aber sie wissen, Gott will es. Und sobald sie es tun, geht auch die Türe auf, dass sie es können. Ein wichtiger Grundsatz: Der Mensch muss Gott gehorsam sein, und wenn er das tut, dann wirkt Gott von seiner Seite her auch. Das können wir auch auf die Evangelisation übertragen. Wenn wir nichts machen, müssen wir auch nicht erstaunt sein, dass nichts geschieht. Aber es ist so, wenn wir etwas machen, dann stellen wir plötzlich fest, dass der Herr in den Herzen wirkt und es kommt zu Bekehrungen. Und wir können ja nicht sagen, ja, das ist, weil wir das so toll gemacht haben. Nein, wir wissen ganz genau, dass der Herr die Herzen geöffnet hat, aber das wäre nicht so gekommen, wenn wir nicht gehorsam gewesen wären. Aber der Mensch muss bereit sein zu handeln, nach Gottes Anordnung, und dann wirkt Gott auch. Diesen Grundsatz lernen wir hier aus Haggai 1. Übrigens, ich habe von zivilem Ungehorsam gesprochen. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Ausnahme. In Römer 13 wird uns ausführlich erklärt, dass jeder Christ muss den obrigkeitlichen Einrichtungen sich unterwerfen. Und es steht sogar in 1. Petrus 2, dass man sich allen menschlichen Einrichtungen unterwerfen muss. Das war mir eine Hilfe, um klar zu sehen, dieses menschliche Einrichtungen in 1. Petrus 2, Vers 13, zeigt, dass obrigkeitliche Anordnungen manchmal sehr menschlich behaftet sein können. Ja? Es gibt doch Stellen, wo man sagen muss, also hier kann man doch ohne Problem 80 fahren. Und warum soll man hier 40 fahren? Ja? Aber das ist keine Begründung, um hier zivilen Ungehorsam zu leisten. Weil es eine menschliche Einrichtung ist und die sagen, jetzt hier fährt man 40, dann müssen wir uns auch dem unterstellen. Aber es gibt eine Ausnahme, und das haben wir in Apostelgeschichte 4. Der oberste Gerichtshof von Israel befiehlt Johannes und Petrus, sie dürfen nicht mehr evangelisieren. Und die sagen es ganz klar vor dem Gericht in Apostelgeschichte 4, Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, indem sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten, um des Volkes willen. Also Petrus sagt ganz klar, wenn die Obrigkeit uns verbietet, Zeugnis abzulegen, dann müssen wir zuerst Gott gehorchen und nicht der Obrigkeit. Aber nur in diesem Punkt. Und wir haben das noch bestätigt in Kapitel 5, Vers 29. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Daraus leiten wir ab, wenn die Obrigkeit uns etwas verlangt, was direkt gegen Gottes Gebote geht, dann müssen wir nicht gehorchen. Aber noch wichtig, die Apostel haben weiterhin in der Apostelgeschichte den Sanhedrin, den obersten Gerichtshof, als Obrigkeit anerkannt. Wir können also nicht zum Schluss kommen, wenn eine Obrigkeit falsche, gottwidrige Beschlüsse herausgibt, dann müssen wir sie als Regierung nicht mehr anerkennen. Das wäre ein Fehlschluss. Sondern nur in diesem Punkt, wo sie Gottes Gebote entgegengehen. Das ist übrigens auch wichtig. Es gibt Kinder, die haben das Gefühl, wenn der Vater versagt, dann müssen sie ihm überhaupt nicht mehr gehorchen. Das ist überhaupt nicht wahr. Nur in einem Punkt, wo der Vater oder die Mutter etwas verlangt, das ganz klar gegen Gottes Gebote verstößt, dann besteht das Recht eben auf Ungehorsam. Aber sonst in allen anderen Punkten lehrt die Bibel den Gehorsam auch gegenüber den Eltern. Also das Versagen einer Autoritätsperson berechtigt nicht, die Autoritätsperson in Frage zu stellen an sich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das gilt auch für Lehrer. Wenn ein Lehrer von Kindern etwas verlangt, was gegen Gottes Wort geht, dann darf ein Kind in diesem Punkt eben ungehorsam sein, aber sonst in allen anderen Punkten gehorsam. Und das hilft auch, dass eben eine Obrigkeit sehen muss, Christen sind nicht gefährlich. Christen sind keine Revoluzzer. In der Sowjetunion wurden die Christen ja eben ganz massiv verfolgt, über Jahrzehnte hinweg. Aber sie haben einfach nur dort Ungehorsam geleistet, wo man verlangte, man darf die Kinder nicht unterweisen in der Bibel. Man darf nicht evangelisieren und so weiter. Da haben sie der Obrigkeit Widerstand geleistet, aber sonst haben sie für die Obrigkeit gebetet. Und es bestand nie ein Grund, dass der KGB etwa Angst hätte haben müssen, dass die Christen für die Sowjetunion eine Gefahr werden und sie umstürzen. Nie. Sie waren loyale Bürger, aber sie wussten, wo die Grenze ist. Ja, also wir kehren zurück zu Haggai 1, Vers 4. Sagt Gott, ist es die Zeit für euch? Das Volk sagt in Vers 2, nicht ist es die Zeit, um das Haus zu bauen. Und das ist betont im Griechischen, im Hebräischen, darum habe ich das so kursiv gesetzt. Ist es Zeit für euch, um zu wohnen in euren getäfelten Häusern, während dieses Haus wüst dasteht? Sie haben sich gesagt, ja gut, wenn man nicht am Tempel bauen kann, so kann man wenigstens unsere Häuser schön bauen. Aber Gott akzeptiert diese Prioritätenverschiebung nicht. Er hat nichts dagegen, gegen die Häuser an sich, aber wenn die eigenen Häuser wichtiger sind als das Haus Gottes. Jetzt übertragen auf heute, was bedeutet der Tempel heute und der Tempelbau? In 1. Korinther 3, Vers 16 sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Also hier wird klar gesagt, die örtliche Gemeinde wird als Gottes Tempel bezeichnet. Der Geist Gottes wohnt in der Gemeinde. Und wenn jemand diesen Tempel zerstört, dann kommt er selber unter das Gericht Gottes. Zerstören ist hier das Gegenteil vom Bauen. Also wir haben den Auftrag hier zu bauen. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Der Grund für den zweiten Tempel wurde ja gebaut im zweiten Jahr, als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft, haben wir gelesen, Esra 3. Aber jetzt sagt Paulus, ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also, der Grund wird gelegt. Das hat Paulus als Gemeindegründer gemacht. Er nennt sich als Gemeindegründer weiser Baumeister. Wörtlich steht hier ein weiser Architekt im Griechischen. Also Gemeindegründung ist die Arbeit eines Architekten. Aber dann bauen andere weiter an der gleichen Gemeinde. Und er warnt, wie man da baut. Dass man also nur gottgemäß bauen darf. Jetzt haben wir also die Parallele. Tempelbau heute bedeutet Evangelisation, Mission und die Gründung von Gemeinden. Das Haus Gottes wird gebaut. Das ist übrigens noch wichtig. Es gibt viele Missionare in der dritten Welt, die bauen oder versuchen zu missionieren über humanitäre Hilfsprojekte. In manchen Ländern kommt man auch gar nicht anders hinein, um zu evangelisieren. Aber wichtig ist, der Blick muss darauf gerichtet werden, es geht nicht nur darum, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern diese lebendigen Bausteine, so nennt 1. Petrus 2 jeden einzelnen Gläubigen, die müssen jetzt auch aufgebaut werden am Ort als ein Haus. Das heißt, die Gründung von Gemeinden am Ort, das ist absolut notwendig. Dafür muss gesorgt werden. Und das ist eben hier für uns der Tempelbau. Aber wichtig ist, der Blick muss darauf gerichtet werden, es geht nicht nur darum, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern diese lebendigen Bausteine, so nennt 1. Petrus 2 jeden einzelnen Gläubigen, die müssen jetzt auch aufgebaut werden am Ort als ein Haus. Das heißt, die Gründung von Gemeinden am Ort, das ist absolut notwendig. Dafür muss gesorgt werden. Und das ist eben hier für uns der Tempelbau. Aber wenn uns unsere privaten, persönlichen Belange wichtiger sind als das Werk Gottes, dann erklärt Gott hier in Haggai 1, Vers 6, ihr habt viel gesät, aber wenig eingesammelt. Also es hat wirklich, die haben wirklich so viel Enttäuschung erlebt in dieser Zeit. Gesät, aber es hat nichts gebracht. Ihr habt gegessen, aber sie konnten nicht mal richtig bis zur Sättigung essen. Ihr habt getrunken, aber eben nicht, übrigens, wenn es heißt, aber nicht bis zum Vollsein, das heißt nicht bis zum Betrunkensein, ja, sondern es heißt eben, dass man so viel Flüssigkeit zu sich nimmt, damit, dass man eben sich auch da gesättigt fühlt. Ihr habt euch gekleidet, aber nicht zum Warmwerden. Und sie haben Arbeit, Lohnarbeit geleistet, aber es war wie, wenn das Portemonnaie ein Loch hatte. Es reichte einfach nicht. Das kennt man als Phänomen, oder? Das Geld kommt rein, regelmäßig, und es reicht einfach nie. Komisch. Aber hier erklärt Gott ganz klar, das war die Folge für ihre Prioritätenverschiebung. Wir finden immer wieder diesen Ausdruck, richtet euer Herz auf eure Wege, Vers 5. Und dann am Schluss von Vers 7 wieder, richtet euer Herz auf eure Wege. Dieser Ausdruck bedeutet im Hebräischen, ich habe das erklärt auf Seite 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 4. Richtet euer Herz auf, das kommt vor in 1 Vers 5, 7, dann wieder 2 Vers 15 und 18. Das kommt also ständig wieder vor, wie ein Refrain. Das bedeutet, richtet eure Aufmerksamkeit auf. Oder auch einfach passt auf. Zum Beispiel irgendwo im Straßenverkehr in Israel, wo es gefährlich wird, steht eine Tafel mit Sim Lev. Richte dein Herz. Richte das Herz. Das heißt, pass auf. Das ist ein normaler Ausdruck. Also richtet euer Herz auf eure Wege, heißt, überdenkt mal euer Leben. Wie euer Lebensweg gegangen ist. Passt auf, wie steht es eigentlich um euren Lebensweg. Und jetzt in Vers 8 macht Gott Mut, sie sollen bauen. Steigt auf die Hügel, bringt Holz herbei, baut das Haus, damit ich Wohlgefallen finde, und so werde ich verherrlicht werden. Er sagt Vers 9, aber weil ihr eben das nicht gemacht habt, ihr habt euch vielen Dingen zugewendet, aber es hat einfach nichts gebracht. Es war kein Segen Gottes darauf. Weswegen? Und da wird erklärt, wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht. Während ihr läuft, ein jeder für sein Haus. Und Gott hat also aktiv den Regen zurückgehalten und eine Dürre gebracht. Ja, hätte es die Ökologen gegeben schon damals, die hätten gesagt, es gibt den Klimawandel. Ja, das hat den Klimawandel gegeben, der Regen kam nicht mehr. Aber das war Gottes aktives Werk in der Natur. Also Gott handelt aktiv in der Natur. Und wir können nicht die Natur uns so vorstellen, es ist so eine Uhr, die Gott, der Schöpfer, am Anfang aufgezogen hat und jetzt tickt sie irgendwie von selbst ab. Und das läuft einfach autonom nach autonomen Gesetzen. Nein, die Bibel stellt uns Gott vor als einen Gott, der aktiv in der Natur wirkt. Und darum, wenn kein Regen kommt, ist es Gottes Werk. Und wenn zu viel Regen kommt, ist es auch Gottes Werk. Aber wenn man das heute sagt, ist es politisch nicht korrekt. Aber sehr vieles, was politisch korrekt ist, ist einfach falsch. Ja, also Gott sagt ausdrücklich, ich habe eine Dürre herbeigerufen über das Land, Vers 11. Und sogar Krankheiten über die Pflanzen, wie wir gleich noch sehen werden. Gott hat das aktiv gewirkt. Hier gibt es ein Wortspiel, Ich habe bei Vers 11, ja, ich habe eine Dürre, Fußnote 12 gesetzt. Bei Fußnote 12 steht hebräisch Choref. Da schreibt man Ch, R, F, ja, V. Das ist ein Wortspiel, weil in Vers 9 am Schluss steht doch wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht. Ich habe erklärt in Fußnote 11, hebräisch Charef, aber man schreibt es genau gleich wie Choref. Man liest nur anders. Ja? Das ist ein Wortspiel. Das Haus steht wüst da, Charef, und wegen dem hat Gott Choref gerufen. Die Dürre. Also da wird ganz klar der Zusammenhang zwischen dem Werk Gottes und der Natur hergestellt. Also Klimawandel und die Zunahme der Katastrophen, nachweislich so drastisch zunehmen seit den 1990er Jahren, das ist nicht ein Märchen, sondern das ist eine Tatsache, aber es ist nicht einfach, weil die Menschen viel Auto fahren, sondern es ist wirklich ein Gericht Gottes. Und der Jesus sagt in Matthäus 24 viele Naturkatastrophen voraus als Zeichen seiner Wiederkunft. Und übrigens stellt man ja heute auch einen Klimawandel auf dem Mars fest. Und dort fahren ja ziemlich wenig Autos. Ja, ein paar wenige hat es ja gehabt, hat man ihn aufgeschickt. Aber die fahren nicht mit Diesel und nicht mit Benzin. Und trotzdem gibt es einen Klimawandel. Woher kommt das? Zur gleichen Zeit wie die Erde. Nun, National Geographic hat vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass eben die Sonnenaktivität drastisch zunimmt. Und zwar seit den 1990er Jahren. Und zwar, die Sonne spielt verrückt. Also da gibt es Ausbrüche von Explosionen, die so gewaltig sind, dass Sonnenwind, das sind ja Teilchen, die Sonne bei ihren Ausbrüchen ins Weltall schleudert, der Sonnenwind, der früher 3 Tage brauchte, um bis zur Erde zu kommen, kann heute in 3 Stunden die gleiche Distanz von 150 Millionen Kilometer zurücklegen. Die Sonne spielt verrückt und der Herr Jesus sagt in Lukas 21, dass in der Endzeit auch Zeichen geschehen werden an der Sonne. Die sind effektiv schon da. Übrigens, damit will ich nicht sagen, man soll Auto fahren, so viel man will. Ja? Damit hat es nichts zu tun. Aber es wird von gewissen anderen Tatsachen wird abgelenkt, die wir auch sehen müssen. Und darin sehen wir Gottes Werk. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem, wie der Mensch handelt und wie Gott in der Natur handelt. Und es besteht ein Zusammenhang, wie Gott in unserem Leben wirkt und Segen gibt und unsere Hingabe an ihn. Wir müssen dem Herrn den ersten Platz geben. Nirgends hat er uns in der Bibel verheißen, für die Christen, dass wenn wir treu sind, dass wir dann reich werden und so weiter. Aber was wir doch sagen können ist, wenn wir dem Herrn treu sind, ihm den ersten Platz geben, am ersten nach dem Reich Gottes trachten, dann sagt der Herr Jesus, und diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Das ist es. Und er spricht dort nicht über Mercedes und so, oder? Ja, darauf haben wir keinen Anspruch. Das meine ich. Nichts gegen Mercedes an sich. Aber wenn es Leute gibt, die denken, wir haben einen Anspruch. Nein, einfach das, was wir brauchen, gibt uns der Herr, wenn wir ihm den ersten Platz geben im Leben. Ja, jetzt kommen wir schon zum zweiten Hauptteil in Haggai. Überschrieben hier mit Erweckung unter dem Volk als Antwort auf die Botschaft. 1, 12 bis 15. Haben wir gesehen, eine ganz kurze, poetisch gestaltete Botschaft von Haggai. Und was ist nun die Reaktion? Da hörte Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jehozadaks, der hohe Priester, und all der Überrest des Volkes, auf die Stimme des Ewigen, ihres Gottes. Ja, auf die Worte Haggais des Propheten, gemäß dem, wie der Ewige ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Angesicht des Ewigen. Da sprach Haggai, der Gesandte, durch die Sendung des Ewigen zu dem Volk, in dem er sprach. Das war übrigens alles wieder Prosa, darum habe ich es auch so Prosa gesetzt, ein gewöhnlicher Text. Und jetzt kommt wieder eine kurze Botschaft von Haggai, aber das ist Poesie. Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen. Und der Ewige erweckte Zerubabel, den Sohn Shealtiels, des Landpflegers von Juda, und den Geist Jehoshuas, des Sohnes Jehozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Und sie kamen und führten das Werk aus am Haus des Ewigen der Heerscharen, ihres Gottes. Am Tag 24 des sechsten Monats im Jahr 2 von Darius dem König. Was mich überwältigt ist, dieser Prophet gibt eine kurze Botschaft, Vers 4 bis 11, und alle hören. Die macht rechts und kehrt. Das ist unglaublich, das möchte ich auch mal heute sehen, dass jemand predigt und dann machen alle rechts und kehrt. Aber das ist da geschehen. Und zwar sieht man doch, Zerubabel und Jehoshua werden zuerst erwähnt, da hörte Zerubabel und Jehoshua, und dann der ganze Überrest, der eben zurückgekehrt war aus Babylon. Das heißt also, diese beiden Männer, die eine besonders verantwortliche Position eingenommen haben unter dem Volk Gottes als Führer, man könnte die vergleichen heute mit Ältesten in der Gemeinde, ihr Beispiel und alle folgen. Das ist genau das, was Gott von Ältesten erwartet im Neuen Testament. 1. Petrus 5, da sagt Petrus in Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden sollte. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als Sieder herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also Petrus spricht hier die Mitältesten an. Und er sagt, hütet die Herde Gottes. Übrigens, hüten ist nicht das gleiche, wie sie jagen und treiben. Ja? Hüten. Das heißt, sie pflegen. Und er sagt nicht, eure Herde. Also mir wird es jedes Mal schwül, wenn jemand sagt, meine Gemeinde. Das gibt's gar nicht. Außer wenn man sagt, meine Gemeinde, das ist die Gemeinde, wo ich hingehe, ja? In dem Sinn sagt man das. Aber meine Gemeinde, quasi die Gemeinde, die ich, hier steht, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Sie gehört nicht Ihnen, sie ist bei Ihnen. Und dann, die Aufsicht nicht aus Zwang führen, drittens, sondern freiwillig, drittens, nicht um schändlichen Gewinn willen, also nicht um mit irgendwelchen finanziellen Gewinnabsichten, und dann, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer. Also Älteste sind keine Könige, aber indem ihr Vorbilder der Herde seid. Das ist genau das, was etwa ein Offizier ist in der israelischen Armee. Die machen das anders als normalerweise in den Armeen dieser Welt. Die sagen nicht, geht, den Soldaten, sondern die sagen, Lechacherei, Lechuacherei, kommt mir nach. Und das ist eine Erklärung, warum die israelische Armee dermaßen erfolgreich war im Sechstagekrieg. Als in 6 Tagen eine Übermacht an 3 Fronten geschlagen wurde. Nämlich, bei der ägyptischen Armee sieht man das sehr schön, da war ein riesiges Kontingent der Armee, war in der Sinai-Wüste und konnte eingekesselt werden von Israel. Und dann waren sie abgeschnitten von der Kommandozentrale und da wussten sie nichts mehr, was sie machen sollten. Buchstäblich, die waren einfach da, die konnten nichts mehr machen. Und dann konnte man die gefangen nehmen. Aber bei israelischen Truppen geht das bis in die kleinen Einheiten, da ist jeder Führer autonom. Also ein Offizier mit ein paar Männern, der kann immer noch selber entscheiden, jetzt machen wir das, machen wir das. Und er geht mit seinem Beispiel voran. Und darum sind auch überproportional viele Offiziere gefallen. Weil die vorangehen. Aber das Beispiel ist dermaßen motivierend, dass die Soldaten einfach mitgehen. Und so ist es auch, eben indem ihr Vorbilder der Herde seid, durch das Beispiel kann man andere zur Treue und zur Nachfolge motivieren. Und wir sehen, in Esra 5 haben wir gelesen, auf die Prophetie von Haggai und Zacharia hin, gingen zuerst Zerubabel und Jeschua an die Arbeit und dann kamen alle mit. Übrigens, dieser Spruch von Haggai als Antwort auf die Umkehr ist nicht gerade sehr lang. Ja? Ich habe in Fußnote 15, das steht in Vers 13, Fußnote 15 habe ich das beschrieben, diese Weissagung umfasst im Hebräischen nur 4 Wörter. Ich bin mit euch, Ani Itchem, Spruch des Ewigen, Neum Adonai. Schön, 2 Verszeilen, 2 Wörter. Das sind wir knapp, oder? Ani Itchem, Neum Adonai. Fertig war die Botschaft. 4 Wörter, da habe ich gestaunt. In 1. Korinther 14, Vers 19 sagt ja Paulus, es bringt ja nichts, wenn jemand in einer fremden Sprache 10.000 Wörter sagt. Ein halbes Büchlein übrigens. Ja, so ein kleines Büchlein ist etwa 20.000 Wörter. Kleines Büchlein, 10.000 Wörter. Bringt nichts in der Fremdsprache, wenn die Leute nicht verstehen. Er sagt, lieber spreche in der Gemeinde 5 Wörter, die verständlich sind, und erbaue die anderen. Also Paulus stellt so gewissermaßen vor, das Minimum für eine erbauliche Botschaft, 5 Wörter. Was wäre das zum Beispiel? Im richtigen Moment zu den richtigen Personen. Der Herr ist mein Hirte. Ja, geht. 5 Wörter. Aber richtig. Erbauung, wenn es im richtigen Moment gesagt wird. Aber Haggai unterbietet das noch mit Ani Itchem Neum Adonai. Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen. Und dann wird in Vers 14 erklärt, diese Erweckung, diese Umkehr war das Werk Gottes. Der Ewige erweckte Zerubabel. Und weiter, und den Geist Jehoshuas, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes. Das war also Gottes Werk in diesen Menschen, das dazu geführt hat. Interessant ist hier, der Geist des Menschen wird erweckt, nicht seine Seele. Es gibt Menschen, die denken, wenn wir die Leute so richtig weich kriegen, da gibt es verschiedene Methoden, ja, dann bekehren sie sich. Aber dann hat man eben seelische Bekehrungen. Und am nächsten Tag kommt die Ernüchterung. Und es gibt ja manche Leute, die haben sich so seelisch bekehrt und dann haben sie gesagt, was war jetzt? Jetzt spüre ich ja nichts mehr davon. Aber hier wird gesagt, der Geist wird erweckt. Der Geist des Menschen hat die Fähigkeit zu verstehen, zu begreifen und Gottes Existenz wahrzunehmen. Im Psalm 77 steht, ich dachte nach über die Tage von Alters her und mein Geist forschte in mir. Also der menschliche Geist kann über das Vergangene nachdenken, wie Gott gehandelt hat in der Geschichte. Und in Römer 8 lesen wir, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ein Tier hat keinen Geist, aber Tiere haben eine Seele, das sagt die Bibel. Darum, das merkt man, ein Hund kann einen wirklich das Herz brechen, wenn er winselt und jault und wirklich ein seelisches Bedürfnis hat nach Gemeinschaft, ja? Aber ein Hund hat keine Gotteserkenntnis. Und er kann nicht darüber nachdenken, über Gottes Handeln in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Das kann nur der Mensch, weil er einen Geist hat. Der Mensch ist eine Einheit von Geist, Seele und Leib nach 1. Thessalonicher 5, 23. Und Gott erweckt den Geist des Menschen. Und durch den Geist des Menschen können wir zum Beispiel auch lesen. Wir können nicht lesen, weil sie keinen Geist haben. Und so können wir die Bibel lesen. Ohne Geist geht das nicht, Gottes Wort wahrzunehmen. Oder auch hören und verstehen. Man kann dann lange einem, wie Franz von Assisi, den Vögeln predigen. Das nützt überhaupt nichts. Sondern wir können nur zu Menschen sprechen, die einen Geist haben und verstehen. Und so kann der Geist Gottes unserem Geist auch bewusst machen, wir sind Sünder. Wenn wir die 10 Gebote lesen und uns überlegen, ja, du sollst nicht stehlen. Wer Jesus sagt in der Bergpredigt, du sollst nicht Ehe brechen, ist bereits gebrochen, wenn das in Gedanken geschieht. Dann erkennt der Mensch, ich bin schuldig vor Gott. Und so kann er zur Bekehrung kommen. Aber dann weiß der Mensch auch, warum er sich bekehrt. Und es ist eine bewusste Entscheidung, es ist nicht eine gefühlsmäßige Entscheidung. Der Mensch kann sagen, ich weiß, warum ich mich bekehrt habe. Das Gefühl ist dann schon später noch gekommen. Die Menschen, die haben sich bekehrt, die haben gar kein besonderes Gefühl gehabt. Es gibt andere, die haben sofort eine ganz besondere Erleichterung und Freude erlebt. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Aber es geht darum, dass Gott den Geist des Menschen erreicht, sodass er zutiefst weiß, warum er sagen muss, ich bin ein Sünder. Und warum er sagen muss, und Jesus Christus ist der einzige Retter. Also die Botschaft von Haggai hat dazu geführt, Vers 12 am Schluss, das Volk fürchtete sich vor dem Angesicht des Ewigen. Es hat Gottes Furcht ausgelöst. Und da sehen wir, ein Kennzeichen von Erweckung ist Gottes Furcht. Und heute wird so viel gesprochen über Erweckung und so wenig Gottesfurcht wird erlebt. Das ist ein Widerspruch in sich. Ein wesentliches Kennzeichen von Erweckung ist Gottesfurcht. Jetzt kommen wir schon zu Teil 3. Drittens, Ermunterung durch prophetischen Weitblick. Kapitel 2, 1 bis 9. Im 7. Monat, am Tag 21 des Monats, geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, indem er sprach, sprich doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Jehoshua, dem Sohn Jehozadak, dem hohen Priester, und zu dem ganzen Volk, in dem du sprichst. Und jetzt kommt wieder Poesie. Wer unter euch ist der Übriggebliebene, der gesehen hat dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit? Und als was seht ihr es jetzt? Ist nicht etwas wie das, wie nichts in euren Augen? Aber jetzt, sei stark, Zerubabel, Spruch des Ewigen, und sei stark, Jehoshua, Sohn Jehozadaks, und sei stark, ganzes Volk, Spruch des Ewigen, und arbeitet, denn ich bin mit euch, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Wenn wir zusammen gelesen hätten in Esra 3, als das eigentliche Tempelhaus gebaut wurde, dann hätten wir Folgendes gesehen. Die Leute jubelten und jauchzten, als dieses Haus gebaut wurde. Aber es wird erklärt, dass es alte Leute gab, die kannten noch bis zum Jahr 586 vor Christus den Salomo-Tempel. Sie hatten den salomonischen Tempel gesehen in seiner früheren Herrlichkeit. Und jetzt, was da aufgebaut wurde, und die haben geweint. Und Esra 4 erklärt, das Jauchzen und das Weinen hat sich so miteinander vermischt. Und jetzt spricht eben Haggai diese alten Leute an, die, obwohl sie schon so alt waren, ja, also, die haben also das Jahr 586 mindestens noch erlebt. Und jetzt sind wir im Jahr 520. Denen sagt er, wer ist eben von euch, der das noch erlebt hat, der dieses Haus gesehen hat in seiner früheren Herrlichkeit? Und jetzt, was hier steht, das ist nichts. Man hat ja nicht diese Reichtümer wie Salomo. Man konnte nur ein schlichtes Haus bauen. Übrigens muss ich erklären, wir haben so oft den Ausdruck Haus, Bayit. Im Hebräischen ist das eigentlich der üblichste Ausdruck, um zu sagen Tempel, Bayit. Es gibt auch noch einen anderen Ausdruck, Heichal, aber Bayit ist der übliche Ausdruck. Also wenn man heute im heutigen Hebräisch sagt, der Tempelberg, dann sagt man Har HaBayit, der Berg des Hauses. Und das ist ein biblischer Ausdruck, zum Beispiel aus Micha 4. Har HaBayit. Oder wenn man sagt, der erste Tempel, dann sagt man das erste Haus. HaBayit HaRishon. Der zweite Tempel sagt man HaBayit HaSheni, das zweite Haus. Und der dritte Tempel, der noch gebaut werden soll, ist HaBayit HaShlishi, das dritte Haus. Also darum, dieser Ausdruck Haus, oder mein Haus, das wir schon in Kapitel 1 hatten, das ist der technische Ausdruck für das Tempelhaus. Also wer unter euch ist der Übergebliebene, der gesehen hat dieses Haus, das heißt dieses Tempelhaus, in seiner früheren Herrlichkeit. Es ist wie nichts. Aber in Vers 4 macht Gott durch Haggai Mut, dass sie stark sein sollen. Sei stark, Zerubabel, sei stark, Jehoshua, sei stark, ganzes Volk, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Es geht nicht darum, dass es den gleichen Glanz haben soll wie am Anfang, aber ich bin mit euch und das genügt ja. Das reicht. Nicht wahr? Wir haben heute Morgen gesehen bei den Sendschreiben Sardes, Philadelphia und Laodicea. Philadelphia zeigt ganz deutlich die Erweckungszeit des 18. und 19. Jahrhunderts. Und da hat man wieder auch neu die Perspektive bekommen, wir wollen Gemeinde bauen nach Gottes Bauplan, so wie das im Neuen Testament beschrieben ist. Nicht das, was der Mensch daraus gemacht hat, dieses Machtgebäude von Rom und so weiter, sondern wirklich wie das Haus Gottes, so wie in der Bibel. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was in der Apostelgeschichte ist, man sagt, ja, aber dieser Glanz, diese Ausstrahlung, wie die ersten Christen in den ersten 3 Jahrzehnten, wo ist das geblieben? Aber da sagt Gott, wenn ihr gesehen habt, die Herrlichkeit am Anfang, da sollt ihr euch nichts daraus machen, seid stark, arbeitet. Einfach mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Und das Wichtigste ist, denn ich bin mit euch, dass Gott da ist. Also wieder wird hier wiederholt, ich bin mit euch, das, was Haggai schon gesagt hat in seiner kürzesten Botschaft von 4 Wörtern. Ja? Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen, 1,13. Und jetzt kommt eine ganz interessante Ermutigung, Vers 5. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, bei eurem Ausziehen aus Ägypten, und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Also hier sagt Gott, sein Wort und sein Geist seien in ihrer Mitte. Was heißt das nun ganz konkret? Das heißt, der Tempel sollte der Aufbewahrungsort sein für das Wort Gottes. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin bei eurem Ausziehen aus Ägypten, das ist die Tora, die 5 Bücher Mose. Und Gottes Geist soll da in der Mitte sein. Ich muss ja erklären, der Tempel war ja in verschiedensten Hinsichten eine Enttäuschung. Der zweite Tempel. Wir haben gesehen, das Haus selber war natürlich nicht so ein herrliches Haus wie der salomonische Tempel, mit all dem Gold, das Salomo verwenden konnte. Aber es hat noch viel mehr Dinge. Ich habe das in meinem Buch Der Messias im Tempel zusammengestellt auf Seite 90. Das Allerheiligste des zweiten Tempels war ein leerer Raum. Die Bundeslade befand sich nicht mehr dort. Die Bundeslade fehlte. Zweitens, mit der Bundeslade wurde auch der mosaische siebenarmige Leuchter verborgen. Die Menorah im zweiten Tempel war demnach nicht die originale. Dieser Leuchter von Mose war eine Stiftshütte im ersten Tempel, aber im zweiten war er nicht mehr im Heiligtum. Drittens, babylonischer Talmud Joma 52b spezifiziert, dass nebst der Bundeslade auch der goldene Krug mit dem Manna, 2. Mose 16, 33, 34, Hebräer 9, Vers 4, das Gefäß mit dem heiligen Salböl für die hohen Priester, 2. Mose 29, 7, der Stab Aarons, der gesprost hatte, 4. Mose 17, 10, Hebräer 9, Vers 4, und die philistäische Kiste mit den goldenen Mäusen, aus 1. Samuel 6, 4 und 18, die waren nicht mehr da, die fehlten. Weiter, die von Mose gebildete eherne Schlange, aus 4. Mose 21, 8, wurde durch König Hiskia zerstört, 2. König 18, 4. Somit fehlte auch sie im zweiten Tempel. Aber die war vorher noch da, bis zu Hiskia. Aus Avod de Rabbi Nathan 42 geht hervor, dass auch der Stab Moses im zweiten Tempel nicht mehr vorhanden war. Und weiter, die Shechina, das ist diese herrliche Wolkensäule, die über der Stiftshütte war und auch über dem Salomonischen Tempel. Die Shechina, welche einst die Gegenwart Gottes in Israel sichtbar angezeigt hatte, zog nie in den zweiten Tempel ein. Weiter, bei der Stiftshütte und im ersten Tempel wurde jeweils das erste Opfer durch einen Blitz vom Himmel entzündet. 3. Mose 9, 24, 2. Chroniker 7, 1. Dieses Feuer von Gott wurde anschließend fortdauernd auf dem Altar erhalten. 3. Mose 6, Vers 5. So etwas geschah beim zweiten Tempel nie. Also als sie da zurückkamen, den Altar bauten, kam kein Blitz. Das Altarfeuer war dort menschliches Feuer. Und schließlich, im Brustschild des hohen Priesters wurde zur Zeit der Stiftshütte und des ersten Tempels die Urim und die Tumim, das heißt wörtlich Lichter und Vollkommenheiten, aufbewahrt. Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil besaß man diese Einrichtung, um den Willen Gottes zu erfragen, nicht mehr. Esra 2, 63, Nehemia 7, 65. Nehemia drückte damals noch die Hoffnung aus, dass die Möglichkeit der göttlichen Urteilsfindung durch dieses Mittel wieder zurückkommen würde. Doch rückblickend müssen wir sagen, dass es bis ins Jahr 70 nach Christus nie mehr Hohenpriester mit den Urim und Tumim gegeben hatte. Also sehen wir diese Unterschiede. Und das gibt noch mehr Gewicht. Wer ist übrig geblieben, hat das Haus gesehen, seine frühen Herrlichkeit? Es ist wie nichts. Und trotzdem sagt Gott, seid mutig, arbeitet, ich bin mit euch. Jetzt machen wir Pause. Ja, wir haben uns noch vor der Pause damit beschäftigt, mit dieser Verheißung Gottes, sein Wort und sein Geist sollen in ihrer Mitte sein. Das bedeutet, dass also die Bibel im zweiten Tempel aufbewahrt wurde. Viele Dinge haben gefehlt, sogar die Shechina, die Wolkensäule Gottes, war nicht da. Aber Haggai macht Mut, Gott sagt, mein Wort soll in eurer Mitte bestehen und auch mein Geist. Das heißt, das Wirken des Geistes Gottes war in Jerusalem im Tempel auf besondere Weise erfahrbar, alttestamentlich. Und dieses Aufbewahren der Bibel hat schon seine ganz besondere Bedeutung. Die rabbinische, talmudische Überlieferung spricht ausdrücklich über drei Tora-Rollen, die im Tempel aufbewahrt wurden. Ich schreibe darüber in meinem Buch Der Messias im Tempel auf Seite 93. Da kann man auch die Quellen dann dort nachschauen, wenn man will. Von besonderer Bedeutung ist die Erwähnung einer Tora-Rolle, die das Buch Esras genannt wurde. Das heißt, eine Kopie der fünf Bücher Mose, die offensichtlich auf Esra, den Bibelschreiber Esra, zurückging. Die wurde im zweiten Tempel aufbewahrt. Die rabbinischen Quellen bezeugen, dass nicht nur die Torah, die fünf Bücher Mose, sondern offensichtlich alle kanonischen Bücher des Alten Testaments im Tempel aufbewahrt worden sind. Aus dem Tempelschatz wurden ferner professionelle sogenannte Magihim, beschäftigt. Sie hatten die Aufgabe, die Präzision beim Abschreiben und Übermitteln des Bibeltextes zu überwachen. Die Sorgfalt, die beim Abschreiben des Zentraltextes im Tempel zur Anwendung kam, die kann man sehr schön ersehen bei den Ermahnungen an Abschreiber von Rabbi Yishmael um 130 nach Christus. Der sagt: Mein Sohn, sei vorsichtig, denn dein Werk ist das Werk des Himmels. Wenn du einen Buchstaben weglässt oder einen Buchstaben hinzufügst, so findest du dich in der Funktion eines Zerstörers der Welt. Also sieht man, mit welcher Ehrfurcht man den Bibeltext abgeschrieben hat. Der Tempel spielte also daher eine ganz wesentliche Rolle in der Bewahrung und Überlieferung der Bibel. Im Tempel zu Jerusalem wurde also der beste Bibeltext aufbewahrt. Und heute können wir beweisen, dass der Bibeltext im Alten Testament, der schon immer benutzt wurde als Grundlage für die Übersetzung ins Deutsche, ins Englische, Französische und so weiter, das ist der sogenannte masoretische Text aus dem Mittelalter, der geht in seiner Tradition zurück auf diesen Zentraltext im Tempel. Nicht wahr? Wir haben alle gehört von Qumran. Die Qumran-Leute, die Bibelrollen in den Höhlen am Toten Meer aufbewahrt hatten, das waren Leute, die haben sich im 2. Jahrhundert vor Christus vom Judentum abgesondert. Und zwar in der Zeit, als plötzlich illegale hohe Priester an die Macht kamen. Da haben sie gesagt, wir können nicht mehr im Tempel sein, wir gehen. Und da haben sie natürlich alles Mögliche an Schriftrollen, was sie haben konnten, mitgenommen. Aber sie hatten dadurch nicht mehr den Zugang zu dem besten Text im Tempel, in Jerusalem. Und darum findet man, bei den Qumran-Handschriften findet man eine Gruppe von hebräischen Handschriften, die entsprechen diesem masoretischen Text aus dem Tempel. Aber es gibt dann auch Handschriften, die entsprechen mehr dem Text, den die Samariter hatten, die sowieso keinen Kontakt hatten mit dem Tempel in Jerusalem. Und eine dritte Gruppe entspricht mehr dem Text, den die ägyptische Septuaginta-Bibel, die im 3. Jahrhundert in Ägypten übersetzt wurde, benutzt wurde. Aber man kann sagen, je weiter die Handschriften entfernt sind von Jerusalem und dem Tempel, desto schlechter wurden sie. Aber man hat ja nicht nur die Funde gemacht in Qumran, in diesen 11 Höhlen, sondern südlich von Qumran hat man weitere Höhlen gefunden mit Texten im Wadi Murabba'at, mit Texten, die Juden dort versteckt hatten, die nicht vom Judentum abgesondert waren. Und dort, zum Beispiel im Wadi Murabba'at, da gibt es Fragmente, also Bruchstücke der 5 Bücher Mose, die stammen aus der Zeit vor 66 nach Christus. Und die stimmen in jedem Buchstaben überein mit dem Text, den wir schon immer hatten aus dem Mittelalter. Und wie ist das möglich? Eben weil die den Zugang hatten zu dieser fixen Vorlage im Tempel. Und das zeigt, mit welcher Präzision eben der Bibeltext, den wir schon immer benutzt haben, welche Präzision dieser Text aufweist in der Überlieferung. Man kann sagen, Qumran hat nichts Neues gebracht, sondern Qumran hat nur umso mehr bestätigt, wie genau der Text war, den wir schon immer hatten. Und das hat noch eine Bedeutung. Im Judentum durften nur biblische Schriften in den Tempel mitgenommen werden. Was es noch gab, das war die Geschlechtsregister für die Priester und so weiter. Das durfte man auch auf den Tempel nehmen. Aber alle anderen Schriften waren verboten. Und das zeigt, dass das völliger Unfug ist. Liberale Theologen, die sagen uns, der Kanon des Alten Testamentes, also die Bücher, die zum Alten Testament gehören, wie wir ihn kennen, das wurde erst festgelegt 90 nach Christus. Völliger Unsinn. Denn Im zweiten Tempel durften ja nur biblische Handschriften auf den Tempelplatz gebracht werden. Und da musste man sich ja von Anfang an entscheiden, welche Schriften gehören dazu und welche nicht. Mit anderen Worten, Apokryphen hätte man nicht auf den Tempelplatz nehmen dürfen. Also es war gar nicht möglich, die Frage irgendwie offen zu lassen. Und das wurde also, da war man gezwungen, schon seit der Zeit von Haggai ganz klar zu unterscheiden, was ist biblisch, was ist nicht biblisch. Und eine interessante Stelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort haben wir diese schöne Stelle über die Inspiration der Bibel. Der Apostel Paulus erklärt Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also Paulus spricht hier vom Alten Testament, das Timotheus von Kindsbein an kannte. Durch seine Mutter und seine Großmutter. Aber der Ausdruck hier, die Heilige Schrift, ist hier ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck. Denn Paulus verwendet da nicht das übliche Wort für heilig, Hagios, oder Hagion, sondern er benutzt das Wort, das verwandt ist mit dem Tempel Hieron. Das heißt eigentlich, die heiligen Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Ich habe das auf dem Skript, auf Seite 1, aufgeführt. Ja, in der Mitte, unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, da steht das Wort Gottes im Tempel. Haggai 2, Vers 5. Vergleiche 5. Mose 31, 26, wo schon zur Zeit Moses gesagt wurde, dass man das 5. Buch Mose im Allerheiligsten aufbewahren müsse. 2. Chroniker 34, 14, wo in der Zeit von Josia die Bibel im Tempel, im Salomo-Tempel entdeckt wurde. Und jetzt 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt Tahira Grammata. Hiera ist verwandt mit Hieron, Tempel. Hiera Grammata heißt die der Tempelheiligkeit entsprechenden Schriften. Also diese Schriften, die würdig sind, im Tempel aufbewahrt zu werden. Die werden hier erwähnt. Und das ist nun eben wichtig für uns, weil es zeigt, man wusste genau, welcher Bibeltext der richtige Bibeltext ist. Und an welchem Text man die Handschriften immer wieder eichen musste. Und man wusste auch genau, welche Schriften zur Bibel gehören und welche nicht. Das wäre nicht so eine lange, unklare Angelegenheit, wie das eben liberale Theologen heute behaupten. Aber man kann einen Test machen, wenn jemand so etwas sagt, wenn man feststellen, dass er diese Dinge gar nicht weiß.